Wäre es nicht schön, dieses Format oder die Geschichte erstmal aus ihrem Format zu befreien und aus dieser Welt, die man dann gemacht hat, neue Geschichten zu schaffen?
Herzlich willkommen beim Blabla Lab. Hier erkunden wir, wie Live-Kommunikation Menschen, Marken und Gesellschaft verbindet. Ich bin Jonathan Schwarz, Kreativdirektor bei Live Lab und heute zu Gast bei mir Marc Lutz.
Grüß dich. Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann. Schön, dass Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind heute hier in der Plaza Bar. Herzlichen Dank an der Stelle an das Plaza, dass wir hier sein dürfen. Das sind unsere neuen Büro-Nachbarn. Und ich freue mich sehr, sehr auf das Gespräch mit dir, Marc. Wir hatten schon ein total spannendes Vorgespräch. Du bist Autor, Dramaturg, Regisseur. Du hast in den letzten 20 Jahren über 30 nationale und internationale Auszeichnungen für deine Arbeit erhalten, habe ich nachgelesen. Und du teilst deine Erfahrung als Dozent an Hochschulen in Deutschland und Schweiz. Du bist Storyteller aus Leidenschaft und entwickelst Serien und Filme für Streamingdienste, für Marken und für Kulturstiftungen. Das sind ganz schön viele verschiedene Aufgaben, die du da in deinem Leben vereinbarst.
Was davon das steht? Woher weißt du das alles?
Das Internet weiß alles.
Wahnsinn, Wahnsinn. Okay.
Was machst du am liebsten davon? Oder gibt's was du gerade sagen?
Mein Lieblingsthema. Favorite. Ja, eigentlich mein Lieblingsthema ist in der Zwischenzeit dieses Worldbuilding oder die formatoffene Entwicklung von Geschichten. Und da mein Lieblingsthema wiederum ist die Mythologie. Also die mythologische Muttermilch, die eine Kultur, Gesellschaft oder Welt hat.
Ich finde, da hast du einen sehr, sehr spannenden Teaser gesetzt mit ein paar sehr interessanten Begriffen. Worldbuilding, Storytelling, formatoffen erzählen, mythologische Muttermilch. Wir kommen Step by Step im Rahmen unserer Folge den Begriffen allmählich dann näher. Aber um vielleicht noch ein bisschen persönlichen Eindruck von dir zu bekommen, habe ich einfach 5 schnelle Fragen für dich vorbereitet und mitgebracht, um dich ein bisschen zu löchern. Schnelle Antworten. Bist du bereit?
Okay.
Hund oder Katze?
Hund.
Analog oder digital?
Analog.
Morgen oder Abend?
Oh, das ist eine gute Frage. Abend.
Schnelle Antwort. Thriller oder Komödie?
Thriller.
Okay. Und welche Erzählwelt ist deine Lieblingswelt?
Die Welt der katholischen Kirche.
Donnerwetter. Steigen wir doch mit dem Thema Storytelling als erstes mal ein bisschen tiefer ein. Und um da reinzukommen, habe ich dir eine kleine Geschichte mitgebracht. Als Agentur feiern wir momentan Jubiläum, 10 Jahre. Und da haben wir uns Gegner der Live-Kommunikation ausgedacht, so Comic-Super-Schurken quasi. Und gegen einen von diesen Super-Schurken möchte ich heute mit dir zusammen antreten.
Okay.
Und das ist die Lady Void. Lady Void hat das Motto Your Vision Sucks. Und was das genau bedeutet, das lese ich dir mal ein bisschen vor. Und möchte ich gleich gern fragen, was das so bei dir auslöst, was bei dir resoniert zu diesem Charakter. Lady Void lebt für eine Welt ohne Sinn und Verpflichtung. Für sie sind Geschichten und Verbindungen bloße Ablenkung vor der Leere des Daseins. Wo andere Begeisterungen teilen, sieht sie nur Bedeutungslosigkeit. Sie saugt Dynamik aus Gruppen, Tiefe aus Momenten, bevor echtes Engagement entsteht. Vertrauen? Eine Illusion. Gemeinschaft? Eine leere Hülse. Wenn es ernst wird, streut sie Zweifel und Sarkasmus, bis jede Identifikation in Halbherzigkeit versandet.
Wow, das klingt nach einer schweren Depression. Ja. Also die Lady Void, eine große antagonistische Kraft. Also fällt mir, ja, die Lady Void, für mich jetzt, wenn du es mir so erzählst, ich glaube, die hat jeder irgendwo ein Stück weit in sich. Diese Stimme, die immer sagt, nee, das klappt nicht oder mach es nicht so. Oder also es ist so eine antagonistische Kraft, gegen die man immer kämpfen muss auch. Mhm. So fühlt sich das an.
Etwas, ja. Was einen irgendwie auch ein bisschen für sich blockiert, glaube ich. Und blockiert, ja. Irgendwo Verbindung unmöglich macht.
Genau, ja. Also die immer alles kritisiert oder probier es erst gar nicht, geh da erst gar nicht hin, ruf da erst gar nicht an, probier das doch gar nicht beruflich. So ein bisschen, gut, fällt mir gleich die Heldenreise ein, mit dem ersten großen Schritt zu machen, dem Call nicht zu beantworten und
sich nicht zu trauen, keinen Mut zu haben, genau. Aufzubrechen.
Ja.
Ah ja, spannend. Mhm. Also gar nicht erst in Abenteuer loszugehen, weil man weiß, es führt so ein bisschen. Das ist eigentlich Quatsch, ist eigentlich total.
Bringt nichts. Mach's nicht. Den neuen Job, deine Vision, ach was. Viel zu teuer.
Für uns ist sie so ein bisschen auch geschrieben als so eine Antagonistin für Geschichten schlechthin. Also sie propagiert eigentlich eine Welt ohne Geschichten. Was wäre eine Welt für dich ohne Geschichten?
Ja, würde, glaube ich, anders oder ich weiß es nicht, aber ich sage mal, der Mensch, seit es die kognitive Revolution gibt und wir denken und erzählen wir uns ja Geschichten. Und ich glaube, dass soziales Miteinander ja ganz stark über Geschichten funktioniert. Mhm. Also gibt ja da diese ganzen Theorien, dass ein Volk über 150 Personen nur noch funktioniert. Also davor ist es so Gossip, ja, und ab 150 brauche ich dann irgendwann Geschichten und Mythologien, die ein Volk zusammenhält. Ja, also eine gemeinsame Erzählung und so. Da geht's ja schon los.
Das ist sehr spannend. Also was Gruppendynamisches sind Geschichten für dich. Ja. Irgendwas, was überhaupt eine Gemeinsamkeit im größeren Rahmen möglich macht.
Ich würde sagen, es ist die kulturelle Muttermilch, oder? Also ein Land, ein Staat, die neben USA, ja, hat ja irgendwo ihre gemeinsame Geschichte. Ja, die ersten Siedler und die Declaration of Independence, was auch immer. Und jedes Land hat ja irgendwo sowas, was das Land zusammenhält als Kultur.
Ich mache oft die Erfahrung jetzt bei uns, wenn wir so Events konzipieren, 150 ist eine spannende Größenordnung da auch. Menschen, Kunden, also wenn mehr als 150 Leute zusammenbringst, habe ich auch den Eindruck, du brauchst ein starkes Narrativ, was irgendwo halt durch die ganze Geschichte durchführt. Oder man merkt es relativ stark, finde ich, umgekehrt auch eine Welt ohne Geschichten, wenn das Narrativ fehlt, wenn so der rote Faden fehlt, irgendwie halt es keinen Fluss durch gibt, es keine Entwicklung gibt, keine Dramaturgie, keinen gemeinsamen Moment, auf den man hinsteuert.
Keine Konsistenz am Ende.
Keine Konsistenz irgendwo. Also
keine Sinngebung.
Es fließt dann irgendwie so an einem vorbei und es ist so dies und das, aber irgendwie so das Dasein an sich verliert doch irgendwie an Haftung vielleicht.
Ne? Und wir suchen ja auch immer einen Sinn, oder? In den Dingen, die wir tun oder in den die Dinge, an die wir glauben, die wir machen, die Ziele, die wir haben, sind ja irgendwo mit einer Sinngebung verbunden. Mhm. Und die Geschichten geben wir uns ja ganz oft, oder mit Geschichten geben wir uns ja einen Sinn.
Ich habe ein ganz schönes Zitat in einem Buch von dir gefunden. Menschen werden vergessen, was du gesagt hast. Menschen werden vergessen, was du getan hast. Aber Menschen werden nie vergessen, welche Gefühle du in ihnen geweckt hast. Das ist nicht von dir, aber du hast es mit abgedruckt. Das ist von Maya Angelou. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, oder kannst du mich gerne korrigieren?
Eine amerikanische Dichterin.
Ja, genau.
Ja.
Das Gefühl. Ich finde, das fasst es nochmal sehr schön zusammen, weil Geschichten halt doch das große Potenzial haben, in uns ein gemeinsames Gefühl zu wecken, was uns verbindet, stärker als alles, was wir sagen können oder stärker als alles, was wir tun können. Das ist eigentlich die Kraft, eine Geschichte zu erzählen und etwas zu schaffen, was uns miteinander verbindet.
Und was uns mit uns verbindet. Mhm. Also wir sind ja eine sehr verkopfte Gesellschaft. Mhm. Und am Ende suchen wir doch irgendwo, wir wollen ja in Resonanz gehen erstmal, also mit anderen, aber auch mit uns, oder? Und wir tun es über Gefühle, dass wir in Resonanz gehen können. Ich glaube, diese Idee, dass wir nur noch über den Kopf funktionieren, es geht ja nicht auf. Wir sind einfach Gefühlswesen. Wir werden auch gesteuert von Gefühlen. Und Geschichten bringen uns ja auch also eine gute Geschichte erzeugt in uns Gefühle. Ja, und das ist das, was hängen bleibt.
Das finde ich nochmal einen sehr spannenden Moment, auch jetzt auf meine Branche reflektiere, weil ich es oft auch erlebe, dass natürlich Inhalte bei Events halt vermittelt werden sollen, sei es eine Managementkonferenz oder sei es ein Mitarbeiter-Event oder halt eine Veranstaltung, ist meistens von den Inhalten geprägt oder dann gibt es viele Reden, Agendapunkte, die darauf abzielen, Content zu vermitteln, Content rüberzubringen. Aber die große Frage ist, wie bleibt denn das hängen? Oder was passiert damit? Ne? Und was ich von dir jetzt gerade mitnehme, ist einfach, man muss es schaffen, halt nicht nur Inhalt drüber zu bringen, sondern irgendwie eine Resonanz zu schaffen, den Inhalt in die Leute reinzubringen, eigentlich über eine Geschichte, in die man den Inhalt verpackt, sag ich mal.
Es gibt ja ein ganz simples Beispiel. Ich erzähle dir zwei kurze Geschichten und du sagst mir, welche bleibt bei dir hängen.
Okay.
Zuerst starb die Königin und dann starb der König. Oder zuerst starb die Königin und dann starb der König aus Trauer.
Hi.
Die eine Geschichte ist länger. Mhm, mh. Ja, aber welche bleibt bei dir hängen?
Ah, es geht direkt. Es geht vor allem in eine andere Ebene, finde ich. Irgendwie der erste Story ist bei mir so hier hängen geblieben und die zweite hat direkt irgendwo sich nach unten fortgesetzt, sage ich mal, im Bauch eine Resonanz, ein Gefühl einfach erzeugt. Ne? So diese Empathie, die schlägt direkt an bei mir.
Also die erste ist einfach ein Fakt und die zweite ist eine Geschichte. Mhm. Und wir, oh ja, okay, er ist aus Trauer gestorben, es gibt einen Sinn. Ja, wir haben die Sinngebung wieder und wir haben eine emotionale Verbindung dazu.
Ich nehme daraus mal mit, es braucht eigentlich auch gar nicht so viel. Es braucht vielleicht schon ein bisschen mehr als die reinen Fakten. Aber ein kleiner Satz dazu macht schon aus einem Fakt eigentlich wie eine Geschichte. Und es lohnt sich, die zu erzählen.
Und sie wird emotional verkoppelt in uns. Und es ist so der wichtigste Faktor ist ja, dass Kommunikation funktioniert ja dann gut, wenn ich auf der rationalen Ebene kommunizieren kann und auf der emotionalen, auf beiden Ebenen und nicht einfach nur Fakten erzähle, sondern auch, wenn ich die verbinden kann mit was.
Gut, das ist ein guter Gegenpol, vielleicht nochmal auch zu sagen, es geht ja nicht darum, irgendwelche Geschichten zu erzählen, sagen wir so wahllos, affektiv Emotionen einfach hochzukochen, sondern man muss sich schon über den Inhalt Gedanken machen, aber das irgendwie so verarbeiten, einkochen und dann daraus eine Geschichte erzählen, dass eigentlich die Inhalte verbunden sind mit Emotionen. Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über Storytelling allgemein gesprochen und welche Rolle es für uns spielt oder wie wichtig es ist, eigentlich auch um Menschen anzusprechen, um eine gemeinsame Reise zu starten, um Lady Void, sag ich mal, in die Knie zu zwingen, indem wir doch einen gemeinsamen Moment schaffen, der uns verbindet. Jetzt würde ich gerne einen Step weiter mit dir noch gehen, weil du hast ein ganz, ganz spannendes Buch geschrieben, auf das ich gleich zu sprechen kommen möchte. Da geht es um Worldbuilding. Und dieser Begriff Worldbuilding, der spiegelt wieder, dass sich in den letzten 10 Jahren im Storytelling, sag mal, wahnsinnig viel getan hat. Dein Buch trägt den Titel Moderne Erzählformate, die Entwicklung von Geschichten und IPs mit Worldbuilding. Ich habe das Buch natürlich auch hier, ich habe es auch gelesen, studiert. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich halte es auch gerne mal an der Stelle hoch in die Kamera. Für alle, die auf Audio dabei sind, neben dem Titel, den ich gerade vorgelesen habe, prägt ein Bild das Cover. Und da schaut ein Elefant in die Ferne. Und dieser Elefant sitzt auf einem Felsen und guckt so auf das Meer hinaus. Das ist ein sehr sehnsüchtiges Bild, finde ich. Warum sitzt da ein Elefant auf deinem Cover?
Das war die Frage meiner Mutter. Warum hast du dein Elefant auf das Buch drauf gemacht?
Das war dein Elefant.
Nein, es kam. Also
warum hast du da ein Elefant?
Nee, die Idee war von der Lektorin. Also ich hatte eine wunderbare Lektorin, die Nadja Hilbig. Und wir haben lange überlegt, was passt zu dem Buch. Und ich war. Das Problem ist ja, wenn man so ein Buch schreibt, man ist so tief in der Materie drin, dass man irgendwann nur noch so ganz spezifische Ideen hatte. Und sie hatte irgendwann das Bild gebracht mit dem Elefant und ich dachte, perfekt, irgendwie, es passt einfach. Es ist so, man kann da gar nicht groß drüber schreiben. Es ist so disruptiv ein bisschen, finde ich, mit dem Elefant.
Disruptiv. Also es hat keine, hat es eine tiefere Bedeutung?
Ist einfach, nein, gar nicht. Ich fand, es war eine Bauchentscheidung, zu sagen, wow, es passt irgendwie. Ja.
Okay, also zu der Emotion jetzt quasi der Inhalt, Worldbuilding, was ist das?
Darf ich ein bisschen aus?
Unbedingt. Ja, unbedingt. Also, wie bist du dazu gekommen, das Buch vielleicht auch zu schreiben? Oder wann kam der Begriff für dich auf? Warum ist der so wichtig für dich?
Ich muss ein bisschen zurückgehen. Ich habe, als ich noch studiert habe, das war so um die 2000er, da wurden an unserer Hochschule noch eine Handvoll Formate gelehrt. Also was weiß ich, der Imagefilm, der Werbefilm, der Spielfilm, der Dokumentarfilm und so weiter. Und der Markt war in der Hand weniger großer Distributoren. Also es gab Fernsehen, gab DVD, es gab den Messefilm, was auch immer. Hm. Und wir haben Inhalte produziert für Formate. Also für den Samstagabendfilm oder so in der ARD. Also man hat immer das Format war praktisch das Ziel für den Inhalt. Dann kam YouTube 2005 und auch danach ist es durch das Internet gab es plötzlich immer mehr Möglichkeiten im Digitalraum was zu machen. Mich haben da die Amerikaner sehr inspiriert, die sehr früh angefangen haben, den Realraum, den physischen Raum mit dem Digitalraum zu verbinden, sei es irgendwelche Projektionen an Wände, dann über QR-Codes wieder in den Digitalraum zu kommen, also Mischformen herzustellen, und da dachte ich, Wahnsinn eigentlich, wie wir jetzt die Möglichkeit haben, also ich komme jetzt mal ganz schnell zu heute, ja. Wir haben ein unglaubliches Format mehr heutzutage als Medienschaffende. Also wir haben nicht mehr die wenigen Formate, sondern als Medienschaffende die Herausforderungen, dass wir eine Chance haben, die es noch nie gab. Wir können heute erstmal unsere Geschichten oder Spiele entwickeln. Und wir können überlegen, für wen wollen wir die Sachen erzählen? Wo sind meine Rezipienten für diese Geschichte oder für das Spiel? Und dann können wir sogar Formate entwickeln, die es noch nie gab.
Okay, also die Formatentscheidung, die kommt ganz am Ende. Und vor 20 Jahren machst du jetzt ja ungefähr auf, so 2005 YouTube. Davor war die Formatentscheidung am Anfang.
Genau, also das Format hat den Inhalt vorgegeben und heute können wir den Inhalt entwickeln und dann die Formate dafür kreieren. Also und es kommen ja ständig neue Formate. Wir leben ja in einer Welt, wo ständig neue Devices rauskommen, neue Formate zu den Devices, neue Plattformen. Die Konsumenten Gewohnheiten ändern sich ständig. Also wir sind heute in der Möglichkeit, uns die Formate auszusuchen oder zu bauen. Und das ist eigentlich der Wahnsinn. Und trotzdem sind aber viele von uns noch in unseren Formaten gefangen, die wir gelernt haben.
Auf den ersten Blick klingt es ja vielleicht auch ein bisschen einfacher, irgendwo ein Format zu haben und du entwickelst halt eine Geschichte dafür und dann bist du fertig. Ist irgendwie, das Ergebnis ist viel klarer, greifbar. Was bei dir raushöre, ist eigentlich die Faszination dafür, ein Stück weit ergebnisoffen fast auch zu arbeiten oder das Format halt mit zu erfinden am Ende. Ist das so eine Spur?
Oder? Ja, also man kann natürlich auch sagen, am Ende will ich auf jeden Fall da den Roman haben oder das Online-Spiel oder das Drehbuch. Das ist natürlich völlig in Ordnung, aber ich finde es halt spannend, wenn ich erst meine Geschichte ohne ein Format-Korsett entwickeln kann und mir auch überlegen kann, was will ich erzählen? Ich kann die Geschichte multiperspektivisch entwickeln. Ich muss nicht gleich über eine subjektive Hauptfigur irgendwie in eine Geschichte reingehen und mit dramaturgischen Grundlagen arbeiten. Und dann kann ich auch überlegen, okay, ich habe vielleicht mehrere Rezipientengruppen. Ich habe vielleicht die Gen Z-Gruppe, ich habe vielleicht irgendwo die 35er, 40er Zielgruppen und vielleicht noch die Älteren. Und dann kann ich mir auch überlegen, in welchen Formaten kann ich jeweils die Zielgruppen erreichen mit dem, was ich erzählen möchte, in welcher Tonalität und kann da zum Beispiel auch crossmediale oder transmediale Projekte entwickeln. Also, und dann kann ich auch sagen, ich persönlich, mein eigenes Format ist jetzt der Roman und jetzt suche ich mir jemand, der vielleicht dazu noch das Game entwickelt oder so für andere Rezipientengruppen. Und so kann ich ein Thema auch ganz anders aufbauen und das kann ich nicht fiktiv machen oder auch fiktiv. Also im dokumentarischen Bereich ist es auch hochspannend zu sagen, ich mache jetzt nicht nur den Dokumentarfilm oder also kurz oder lang, wie auch immer, sondern ich kann mir überlegen, ja, die Gen Z erreiche ich vielleicht eher über Snippets. Die Zielgruppe 60 plus im klassischen Fernsehen und die Zielgruppe 35, da mache ich was auf YouTube oder so. Keine Ahnung. Also ich kann einfach Formate diversifizieren. Ich kann es und das Ganze in eine Formatarchitektur überführen. Und das finde ich, da sind wir sind einfach an einem unglaublichen Punkt heute. Also
wenn ich Sie richtig verstehe, ist jetzt Worldbuilding im Prinzip das, was all diese Formate zusammenhält. Kann man das so formulieren?
Oder ja, das jetzt so natürlich den Bogen habe ich vergessen.
Wir sind im Gespräch.
Ich kam an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, diese formatoffene Entwicklung ist total interessant, aber oft ist es so, dass die Konsistenz gefehlt hat.
Und also wenn man dann, Format für Format irgendwie so losgelöst voneinander entwickelt hat.
Genau. Und dann ist die Frage, wo ist jetzt eigentlich das Fundament für alle Formate? Und ich habe dann mich mit Worldbuilding ein bisschen beschäftigt, habe da Kurse auch mitgemacht, auch in den USA. Und es war oft designbezogen, ging oft in so die Fairy Tale Worlds und so weiter rein. Und ich habe aber eigentlich ein Worldbuilding gesucht, ein Worldbuilding, um Plots zu generieren, also Figuren zu entwickeln, Plots zu entwickeln zu können und wirklich inhaltlich arbeiten zu können. Und da habe ich nichts gefunden und deshalb kam irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich mixe jetzt einfach mal alles ein bisschen zusammen und versuche ein eigenes Worldbuilding aufzumachen, das wirklich für das Erzählen von Geschichten oder das Erfinden von Plots geeignet ist. Also Geschichten, nonlinear, linear, Games, das ist eigentlich völlig unabhängig, fiktiv, non-fiktiv. Und das war die Idee, Das habe ich dann ausprobiert selber. Ich habe es dann mit Studierenden ausprobiert, an eigenen Projekten, das geschliffen über die Jahre. Ja, und dann kam irgendwann die Idee, ich habe immer, die Studierenden haben immer gefragt, ja, hast du nicht irgendwie eine Lektüre, ein Buch zum Vertiefen? Und dann war ich immer bei Mark G.P. Wolf, Building Imaginary Worlds, finde ich ein super Grundlagenbuch, aber es ist sehr unpraktisch. Also man lernt, es ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich jetzt so eine Welt aufbauen kann. Und ich dachte immer, jetzt kommt bestimmt irgendwie nächstes Jahr so ein geiler Amerikaner rüber, ja, und schreibt dieses Buch, und das Buch kam halt nicht. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt schreibe ich es halt mal selber.
Musst du selbst anpacken.
Ja, und es ist ein sehr niederschwelliges Buch, sehr, sehr einfach. Auch mit einer Online-Plattform, wo man dann sein eigenes Worldbuilding aufbauen kann und mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also es ist wirklich, glaube ich, ein sehr einfaches Buch, oder?
Kann ich unterstreichen. Ja. Kann man sehr gut reintauchen, was die Begrifflichkeiten im Detail alle bedeuten und wie sich das so entfaltet. Ich möchte mit dir vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Ich habe gerade selbst das Wort ergebnisoffen arbeiten benutzt. Mhm. Wenn ich das meinen Kunden sagen würde, lass doch mal ergebnisoffen arbeiten zusammen, würde ich ihnen auch sagen.
Formatoffen meinst du, oder?
Genau, eben. Das ist vielleicht nochmal spannend, da kurz einzuhaken, weil dieses Welterschaffen, das braucht im ersten Moment ja vielleicht ein bisschen Arbeit, bevor man das Ergebnis sieht, was konkret dabei herauskommt. Ich möchte gerne ein paar Zahlen einwerfen oder eine Statistik quasi einwerfen, die unterstreicht, warum das ein riesen Geschäft ist, was damit verbunden ist und warum es sich lohnt, diesen Step zu tun. Vielleicht erstmal formatoffen zu arbeiten, eine Welt zu kreieren und dann in die Formate reinzugehen. Ich möchte gern die Top 10 Kinocharts von 2024 zitieren. Der Top-Film 2024, der am meisten eingespielt hat, ist Alles steht Kopf 2. Nummer 2 ist Deadpool and Wolverine. Nummer 3, Ich einfach unverbesserlich 4. Nummer 4, Dune Part 2. Nummer 5, Godzilla und Kong. And Kong, The New Empire. Die weiteren 5 der Top 10 spare ich uns jetzt mal an der Stelle. Was sagen uns diese Top 5, die ich jetzt schon nur vorgelesen habe?
Ja, das sind alles IPs, also alles Story Worlds, die schon eine Community haben. Ich habe das auch im Buch angesprochen. Es sind, man kann reingehen in die Top 10 Kino, Top 20 Kino. Man wird überwiegend IPs finden. Also
im Gaming-Bereich genauso.
Im Gaming-Bereich gleich.
Im Graphic-Bereich genauso.
Es, so, der Markt hat sich wegentwickelt von einem Formatmarkt hin zu einem IP- oder Story-World-Markt. Und es hat einen ganz simplen Hintergrund. Die großen Distributoren, wenn sie Geld in die Hand nehmen müssen, dann wollen sie auch wissen, ob es eine Community dafür gibt, die Inhalte nachher konsumieren. Und das ist auch heute ja so, wir sind alle in unseren Bubbles, oder, im Konsum, in dem Handy. Jeder hat, also es ist ja schon so, Jugendliche mit einem Altersabstand von 3-4 Jahren kennen ja schon ihre unterschiedlichen Bubbles gar nicht, also wer ist bei welchem Influencer. Und am Ende suchen wir ja alle so ein gewisses Heimatgefühl. Also das heißt, wir folgen Influencern, wir folgen Geschichtswelten, ja. Die bieten uns ein gewisses Heimatgefühl und ein Wertesystem. Und der ganze Markt hat sich komplett wegentwickelt von einem Formatmarkt hin zu einem Weltenmarkt.
Das finde ich super, super spannend. Und wenn man sich jetzt überlegt, auch dass das Thema Community Building eigentlich jetzt auch aus meiner Welt raus irgendwie geht. Sehr viel um Community Building. Man will irgendwie bestimmte Zielgruppen ansprechen. Man möchte bestimmte Mitarbeitende oder Managergruppen mehr zu einer Community formen. Man möchte vielleicht Kunden-Communities ansprechen. Und eigentlich könnte da, glaube ich, auch das Thema Worldbuilding einen großen Mehrwert liefern, wenn man halt ein Narrativ schafft, was über verschiedene Formate hinweg doch einen in so eine Welt eintauchen lässt, weil es eine Vertrautheit schafft, weil es Vertrauen aufbaut, weil es einfacher macht, in diese Welt reinzukommen, als wenn man jedes Mal mit Null anfängt und eigentlich immer eine neue Story erfinden muss, ein neues Format erfinden muss vielleicht, ohne die Welt dahinter zu haben. Jetzt, wenn wir uns die Top-Kino-Charts so durchschauen, dann klingt das alles eigentlich sehr aufwendig, muss ich sagen. Irgendwie mit Godzilla und Marvel landet da natürlich auch regelmäßig etc. Das sind ja gigantische Produktionen. Muss das immer so aufwendig sein? Oder wäre es nicht möglich, dass wir vielleicht jetzt und hier zusammen eine kleine Welt miteinander erfinden?
Ja, sicher. Also ein Worldbuilding kann was sehr, sehr Kleines sein. Es ist ja einfach nur ein Handwerk.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Okay.
Zettel und Stift hier
parat
liegen. Jetzt
spontan.
Okay. Und genau, ganz spontan wollen wir mit zusammen einfach eine Welt entwickeln und schauen, wie schnell das geht oder wie weit man da kommt in wenigen Minuten. Womit müssen wir anfangen?
Das Simpelste in der Geschichtswelt wäre, wenn ich sage, du kannst einen Strich machen, du hast ein weißes Blatt Papier, du machst eine Linie drauf und dann ist die Linie die Welt.
Die Welt ist schon da?
Genau. Man
sieht sie schon?
Ja. So, und jetzt können wir sagen, wir haben zwei Figuren auf der Welt. Das eine kann sein ein Quadrat und das andere kann sein ein Kreis. Ja, wir haben einen
Kreis, ja.
Können wir sagen, der Kreis ist jetzt zum Beispiel eher der feminine, leichtfüßige Teil. Das Quadrat ist ein bisschen schwerfällig. Ja, und wir können jetzt den Figuren, kantig und, ja, also wir können den Figuren jetzt so Charaktereigenschaften zuweisen. Und wir können jetzt eine Kraft implementieren. Wir können sagen, also es gibt eine herrschende Kraft und das ist die Liebe und die Anziehung zwischen den zwei Figuren.
Mhm.
So. Mhm. Und jetzt kannst du noch eine antagonistische Kraft, eine Gegenkraft schaffen. Ja, die wollen zueinander.
Das war auch so eine gestrichelte Linie, ne? Die wollen irgendwie so zueinander. Die haben, ja, ein bisschen Sehnsucht vielleicht.
Sehnsucht. Also
schon
wir können
sagen,
das ist das große Thema oder das Leitgefühl ist Sehnsucht. Und jetzt kannst du sagen, wo ist die antagonistische Kraft? Was behindert die?
Unsere Lady Void.
Was ist die Lady Void? Zeichne eine Lady Void rein.
Okay. Ja. Eine Trennung. Ja, das ist eine Trennung. Irgendwie etwas, was im Weg steht. Schematisch einfach mal
so.
Schubs. Eine Linie zwischen die beiden.
Es könnte die Grenze sein. Es könnte eine kulturelle Grenze sein. Da kann ich jetzt alles reininterpretieren. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, das ist die antagonistische Kraft. Und das ist jetzt die Welt, ja. Und ich könnte jetzt die Physik noch definieren, also wie sind die physikalischen Gesetze?
Schwerelos, irgendwie, sie können einfach rüberschweben über die Grenze.
Ja, oder es ist Physik, es hat Schwerkraft und die können sich erstmal nicht bewegen.
Ja, okay. Man muss so ein bisschen Regeln aufstellen, wie so eine Welt funktioniert.
Ja, kleine, simple Regeln der Welt. Und jetzt habe ich schon Fragen für mich, so. Also meine Frage wäre jetzt, werden die beiden es schaffen, diese Mauer, Grenze, wie auch immer, zu überwinden und wird sich ihre Liebe erfüllen? Das könnte jetzt eine Frage sein, ja. Aha. Und diese Leitfrage könnte ich jetzt behandeln in zum Beispiel in einem Game, in einer Graphic Novel Serie.
Jetzt kommen wir zu Formaten, ne?
Genau, in Kurzfilmformaten, ja. Ich könnte Animationsfilme draus machen. Beim Spiel wäre zum Beispiel die Leitfrage, wirst du es schaffen, die Linie zu überwinden.
Du könntest eine Live-Game-Show draus machen. Die eine Gruppe symbolisiert das Quadrat, die andere Gruppe symbolisiert den Kreis und die müssen Hindernisse überwinden.
Ja, genau. Mhm. Also die Idee ist einfach zu sagen, das Format stelle ich mal hinten an, ich entwickle Format offen. Was aber nicht heißt, dass ich ohne eine Formatbezug entwickeln kann. Also ich kann auch sagen, ich entwickle jetzt meine Geschichtswelt und ich weiß aber mein erstes Format, was oft hilft, um so einen Prototyp zu bauen und die Welt zu testen. Also es ist auch was ich sehr gern mache, dass man sagt, ich entwickle die Welt und gleichzeitig entwickle ich zum Beispiel die Kurzgeschichte dazu oder ein Boardgame.
Okay, also wie ein Pilotprojekt so ein bisschen.
Genau. Ja. Und dann wird das Format entwickelt was ich in der Welt schon drin habe an Elementen und gleichzeitig kann ich testen, funktionieren die Dinge oder ich muss das Format, muss die Welt wieder ein bisschen verändern. Und so baue ich eigentlich Welt und Prototyp oder erstes Format miteinander auf. Und kann daraus dann neue, also aus der Welt dann neben dem Format andere Formate kreieren.
Da möchte ich gerne ein spannendes Beispiel aus meiner Welt vielleicht daraus erzählen. Wir haben die letzten drei Jahre für Alpiq arbeiten dürfen, Energiekonzern, und sind vor 2,5 Jahren beauftragt worden, für sie einen großen Mitarbeiter-Event zu machen und eine Story drumherum zu entwickeln. Und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, alle diese Mitarbeitende in das Wallis einzuladen. Und wir haben diese Setup genutzt, um eigentlich einen Naturgeist im Wallis zu erfinden. Wir haben sie Dora genannt. Und die Dora hat alles schon miterlebt. Die war ewig da. Ihr Charakter sagt aus, dass sie eben so ein ewiges Wesen ist, was alles schon miterlebt hat. Was auch in ihrem Wesen drinsteckt, dass sie eigentlich für den Purpose von dem Unternehmen steht. Für Nachhaltigkeit, für den Umgang mit Natur. Und wir haben dadurch, dass wir so einen Naturgeist hatten als den einen Charakter und die Mitarbeitenden selbst als den anderen Charakter, eigentlich so diese Frage aufgemacht, wie geht Mensch und Natur miteinander?
Und dann haben wir da wie so ein Reisetagebuch erzählt und Dora hat sehr viel auf so einem Audioformat reflektiert, wie das Ganze funktioniert. Und das war wie so ein Format damals. 2 Jahre später durften wir einen neuen Event machen und sind wieder beauftragt worden, halt die Story drumherum zu schreiben um ein Event. Und Dora musste unbedingt eine Rolle spielen. Und da habe ich schon gemerkt, das ist spannend. Es gab, also dass wir irgendwie da so ein Asset geschaffen haben, was vom Kunden auch wieder aufgerufen wird, gewollt wird, irgendwie auch geliebt wird oder vielleicht gehasst wird, keine Ahnung. Es gibt jedenfalls eine Beziehung dazu und es muss unbedingt wieder da sein. Es ist so eine Kontinuität, die sie aufgetan hat. Und dann haben wir einen zweiten Charakter geschaffen und wie eine Welt dazu, die so eine illustrative Wimmelbild-Welt war oder ist auch immer noch. Und diese Charakter in dieser Welt drin verortet. Und dann haben wir eigentlich diesen zweiten Event und die Kommunikation dahin wie als so ein Pilotprojekt aus dieser Welt heraus geschaffen. Die Beobachtung, die ich da drin gemacht habe oder auch reflektiert habe anhand von deinem Buch, ist, man kann mit einer Welt starten und ein Format draus entwickeln. Und wir haben in dem Fall halt wie fast wie so ein Game in der Wimmelwild-Welt, Zungenbrecher, gemacht, wo man mit Dora und unserem neuen Charakter Arvo immer sprechen konnte und die Energie in dieser Welt ist ausgefallen und man musste die Energie wiederherstellen und rausfinden, was überhaupt die Energie dahinter ist und man kann halt wirklich so Markenthemen da drin auch vermitteln. Man kann so eine Welt schaffen und so ein erstes Format als Pilot draus machen. Man kann aber auch ein Format nehmen, was schon besteht, und daraus anfangen, eine Welt zu entwickeln.
Also das ist eigentlich eins der schönsten Dinge überhaupt, zu schauen, wo sind spannende Geschichten, die also in Formaten und wie sind die Welten, in denen diese Geschichte spielt und wäre es nicht schön, dieses Format oder die Geschichte erstmal aus ihrem Format zu befreien und aus dieser Welt, die man dann gemacht hat, neue Geschichten zu schaffen. Ich meine, das beste Beispiel, das einfachste, ich reise es nur mal kurz an, war ja Star Wars. Star Wars war ja in seinem, ich weiß ja gar nicht, was ist jetzt Star Wars 1? Also 1977, ja, der erste Star Wars Film, war ja auch nur ein Format. Und George Lucas selber hat ja auch gar nicht an den Erfolg von seinem Format geglaubt. Und als er dann erfolgreich war, hat er erst die Storyworld aufgebaut. Und der Prototyp war nicht der zweite Film, sondern ein Roman. Also es war auch so ein Worldbuilding erstmal nachdem das Format funktioniert hat. Ein schönes Beispiel, was ich auch immer sehr gern mache am Anfang in den Worldbuilding-Kursen ist, wir nehmen Hänsel und Gretel nehmen wir und leiten aus der Geschichte Hänsel und Gretel die Welt ab.
Okay.
Und dann können die Beteiligten die Welt enrichen. Also die Frage zum Beispiel, wie ist dieses Leben von dem Vater bei Hänsel und Gretel, wie ist der aufgewachsen, dass er so devot ist?
Also man nennt auch so Side-Characters und entwickelt die ein bisschen weiter.
Genau, die Background-Stories. Man kann das Environment, also die Umgebung erweitern und dann zum Beispiel neue Geschichten draus erzählen. Da sind schon irre Projekte entstanden. Also auch Games, wunderbare Games und Kurzgeschichten und Kurzfilme. Und man glaubt gar nicht, wie viel gute Stoffe noch als Format im Moment in der Schublade liegen, die nichts, wo eine spannende Welt drin ist und die man dann weiterentwickeln könnte.
Was ich wahnsinnig spannend an dem Ansatz finde, ist auch, dass manchmal ein bestimmtes Format ja doch für eine ganz bestimmte Zielgruppe steht. Weil mit dem Format macht man sich ja sehr viel Gedanken darüber, eben ein YouTube-Format oder ein TikTok oder auch ein Kanal macht man sich ja auch wieder Gedanken. Und dann spricht man mit diesem Format genau eine Zielgruppe an. Das Großartige finde ich, an dem Worldbuilding ist, dass man in der Lage ist, ganz viele verschiedene Zielgruppen eigentlich mit der gleichen Story anzusprechen. Und man muss sich das mal vor Augen führen, was Marvel und Star Wars momentan machen oder die letzten Jahre gemacht haben. Sie haben halt unendlich daran gearbeitet, eigentlich in jenste Richtung ihr Universum auszuerzählen und neue Formate und neue Formate und neue Formate für neue Zielgruppen zu schaffen und das ganze Thema natürlich unendlich auch im Merchandise auszuschlachten. Aber man sieht daran, was für ein Potenzial das hat, halt verschiedene Zielgruppen mit dem gleichen Plot oder mit der gleichen Welt am Ende des Tages eigentlich abzuholen.
Und man kann multiautorisch arbeiten. Weil eben alle mit der gleichen Welt arbeiten.
Ja.
Dadurch hat man die große Wahrscheinlichkeit, dass es konsistent bleibt. Und gerade in der Kommunikation macht es natürlich total Sinn, auf einer Welt basierend, ich kann immer verschiedene Zielgruppen ansprechen in verschiedenen Tonalitäten, in verschiedenen Formaten, auch in Formatarchitekturen. Und spannend ist es, wenn es transmedial wird und ich merke, okay, da ist jetzt eine junge Zielgruppe, die konsumiert ihren Inhalt, ja, und da ist was für die Älteren, aber beide haben Interesse an den Geschichten von den anderen und plötzlich bekomme ich sowas wie, die eine Rezipientengruppe interessiert sich auch für die Inhalte der anderen, weil das ist alles aus einer Welt.
Ich habe einmal noch ein paar schnelle Fragen vielleicht, um das ein bisschen abzustecken, das Feld noch. Sollte jede Marke eine Welt haben?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Ja, schaut man sich die Marlboro World an oder Hollister, es hat eine Markenwelt allein in der Kommunikation ist total sinnvoll. Mhm. Ja. Mhm.
Welche Risiken gibt es, wenn man eine Welt entwickelt?
Dass man sich zu sehr auf die Welt konzentriert und die Welt nachher schöner wird in die Formate, die man daraus entwickelt. Also, dass die Welt mehr Appeal hat als die Geschichten, die man daraus entwickelt. Daher ist es immer sinnvoll, beides gemeinsam zu entwickeln. Proof of Concept, erstes Format und Welt.
Okay, nicht in Schönheit sterben quasi.
Genau, nicht zu lang.
Wie lange dauert es, eine Welt zu entwickeln?
Oh, von zwei Tagen, drei Tagen bis hin zu einem halben Jahr. Also
wir haben jetzt gerade so 3-4 Minuten gebraucht. Ne?
Ja,
war jetzt noch keine besonders tiefe Welt zugegeben.
Nö, aber das ist ein Tag. Ja. Also kannst du sehr schnell.
Gibt es KI-Tools, die die Arbeit unterstützen, beschleunigen? Ist das was du anwendest oder wo du sagst,
da muss ich erst mal... Ich versuche erstmal originär zu sein. Also Welten haben ja auch den, gerade in der Kommunikation ist es ja gut, wenn du strategisch und überlegst, was brauche ich? Und dann versuchst, originär zu sein. Das ist immer mein Ansatz. Und dann später die KI dazuzunehmen,
ja,
wenn es um die Ausgestaltungen geht.
Was gibt es für dich ein Kriterium, wo du sagst, das unterscheidet eine gut gemachte Welt von einer schlecht gemachten Welt für dich? Hast du da Kriterien? Das festmachst oder einfach so persönliche Resonanz in erster Linie, oder?
Ich glaube, es ist immer am Ende die Frage, erreiche ich die Communities, die ich erreichen möchte und was haben die für Bedürfnisse, für Geschmäcker, was mögen die und schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Das ist so für mich immer die Frage. Ja.
Ich habe mir viel Gedanken gemacht über die Frage nach der Relevanz von der Welt und wie man es schafft, eine Welt aufzubauen, die nicht irgendwie einfach nur Spaß macht zum Erzählen, sondern die irgendwo die Zielgruppe so catcht, dass es irgendwo... Ja, also eben Resonanz erzwingt vielleicht nicht, aber ja, vielleicht schon auch. Ich fand ein ganz spannendes Beispiel, was ich bei dir auch gefunden habe, La Table Suisse. Ist eine fiktionale Doku. Magst du kurz erzählen, was die Geschichte dahinter ist?
Weil das ist eins meiner absoluten Lieblingsprojekte.
Ja.
Ja, La Table Suisse, das war ein Projekt von Scholz and Friends. Und ich glaube, es war für den Vegetarischen Bund Deutschland. Also, aber wurde.
Ich habe gerade überfragt, ich habe es nicht mehr ganz
Also, gut, aber die Idee ist, man kann es googeln oder YouTube, ja. La Table Suisse. Es ist ein Koch, ein zweiminütiges Porträt über einen Koch, der ein Restaurant aufgemacht hat in der Schweiz, ein saisonales Restaurant, in dem man Hunde und Katzen essen kann. Genau, man kann Hunde und Katzen essen, saisonal. Und weil es ein Adoptionssystem in der Schweiz gibt, darf man auch das tun. Ja, es ist in der Schweiz erlaubt. Das ist eine wunderschöne Doku. Er erzählt über seine Leidenschaft und dass es ihm nie darum geht, Geld zu verdienen, sondern er wollte die Rezepte seiner Uroma wieder so. Und man sieht dann auch in diesem Film, wie er dann eine Katze zerlegt und so, ja, und serviert. Und der Film hat natürlich einen Shitstorm ausgelöst, weltweit. Es war eigentlich gar nicht so geplant, aber einen weltweiten Shitstorm.
Also um es auch sagen, vielleicht ist es ja so lanciert worden einfach. Es gab, glaube ich, eine Website, gab es auch noch.
Gab es eine Website. Es
gab mehrere Formate, die diese Welt erzählt haben, recht glaubhaft erzählt haben.
Ja.
Und dass es fiktional war jetzt...
Sah dokumentarisch aus, genau, sah gut aus. Mhm. Und das war eine Welt, wo man sagen kann, also stell dir eine Welt vor, in unserer Welt, in der man Hunde und Katzen essen kann in der Schweiz.
Ja. Eben, es war nicht sofort erkennbar, dass das nur fiktional gemeint ist.
Mhm. Und was sie natürlich wollten, war die Diskussion in den sozialen Medien. Der Koch stellt auch in dem Film die Frage, also wir essen ja Schweine und Kühe, warum sollten wir nicht auch Hunde und Katzen essen? Ja? Also wo ist der Unterschied so? Das ist ja ein kultureller Unterschied. Und die Frage wurde dann in den sozialen Medien dann auch unheimlich diskutiert. Und so nach 2-3 Wochen, ich kenne den genauen Zeitrahmen nicht, wurde dann auch die Webseite von dem Restaurant umgestellt und dann kam ein Reveal-Video. über dieses Thema Kannismus. Mhm. Und eigentlich war das Thema der Welt Kannismus. Mhm. Also Kannismus definiert die kulturelle Frage, welche Tiere darf ich essen und welche Tiere sind Haustiere. Mhm. Und das ist ja in jedem Land verschieden.
Und letztendlich wurde hier ein fantastisches, dramaturgisches Spannungsfeld, finde ich, aufgemacht, in dem eine sehr relevante Fragestellung irgendwo getroffen wurde. Vielleicht halt, sagen wir mal, über den gängigen kulturellen Rahmen, den wir haben, hinaus gefragt hat, so wie sieht es eigentlich mit Katzen und Hunden aus? Und dadurch eigentlich das Thema nochmal sehr verschärft oder so ein bisschen extrapoliert quasi noch irgendwie so herausgehoben. Also ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen die Technik der Überhöhung da eigentlich von dem Thema.
Das Spannungsfeld ist wichtig. Also eins der wichtigsten Werkzeuge, warum eine sekundäre Welt Sinn macht, ist ja dieses Spannungsfeld. Was möchte ich?
Also mit sekundärer Welt meinst du so diese erzählte?
Genau. Also die Welt, die ich aufbaue, die kann auch nicht fiktional sein. Es kann auch eine dokumentarische Welt sein in unserer Welt. Mhm. Aber das spannendste Instrument ist eigentlich, dieses Spannungsfeld aufzubauen zwischen unserer Welt, der primären Welt und dieser sekundären Welt, die ich erschaffe. Also diese Fragen, die ich da im Endeffekt reinspiegeln möchte. Die Frage ist immer, was möchte ich in unsere Welt spiegeln? Das kann Unternehmenskommunikation sein, das kann was Spielerisches sein, das kann aber auch ein Thema sein, das vielleicht wie hier jetzt Kannismus ist. Ja.
Ich will es nochmal ein bisschen so aus Filmproduktion, YouTube-Formaten und so weiter rauslösen, ein bisschen in Richtung Corporate Communication. Mhm. Weil ich merke in meiner Arbeit, dass eigentlich Purpose und Werte für Unternehmen extrem viel wichtiger werden mit den Jahren unter anderem, weil es auch darum geht, halt Employer Branding und so weiter, wofür steht die Firma, für die ich arbeite, kann ich mich damit identifizieren. Es gibt einen Fachkräftemangel, die Leute können sich eher aussuchen, für welche Unternehmen sie arbeiten. Was ich gleichzeitig merke, ist aber, dass diese Purpose und Werte und so teilweise so definierte Sachen sind in Brand Guidelines, aber die irgendwie nicht auserzählt sind oder irgendwie nicht. Die sind da mal definiert und man hat da mal einen Prozess gemacht, aber die sind da so ein bisschen versteinerte Dogmen, sag ich mal, die leider irgendwie nicht so richtig leben. Ich find's wahnsinnig spannend, da halt eigentlich stärker in so eine Richtung auch zu arbeiten, halt, dass man aus so einem Branding heraus eher die solche Sätze nimmt, halt solche Themen nimmt, weil die sind im Purpose eigentlich da, in jedem Brand auch, und daraus stärker so lebendige Welten schafft. Salesforce zum Beispiel macht das aus meiner Sicht recht spannend. Sie haben halt sehr so eine Welt erschaffen eigentlich mit ihrem Branding, die im Wald stattfindet. Und da gibt es diverse Charaktere, die für ihre Produkte stehen. Da gibt es den Einstein, den Cody, den Astro etc. etc. Und man kann mit diesen Figuren an Events zum Beispiel interagieren. Oder es gibt ganz viele Videos und die tauchen natürlich überall auf. Ist so ein bisschen wie so ein Pixar-Universum eigentlich, muss man sagen. Was ich eben spannend finde, ist, dass man eine Rolle in dieser Welt hat. Man wird als Trailblazer bezeichnet, als jemand, der sich im Pfad bahnen muss durch diesen Wald hindurch. Man bekommt Ratschläge auf dem Weg. Eigentlich, man trifft Charaktere. Es gibt Orte in diesem Wald, wo man zusammenkommt, wo Events stattfinden von Salesforce dann, die einen weiterbringen. Die machen es, finde ich, sehr, sehr gut, dass sie eigentlich wie so ein Lore haben, würde man im Gaming auch sagen, also so ein bisschen Background-Story, so Welt eben, so ein Fundament, so eine Muttermilch, mythologische Muttermilch, ja, wir alle sind im Wald unterwegs und suchen unseren Weg und daraus halt unendlich viele Stories, Formate ableiten können, die dann in ihrem Branding irgendwie natürlich auch zu Ende erzählt werden, aber es ist, aus meiner Sicht ist es, geht es über ein klassisches Branding bei Ihnen hinaus, es ist wie eine Welt, die Sie gebaut haben. Mhm. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz.
Also es macht auf jeden Fall Sinn in der Kommunikation, vor allem ein Unternehmen, das eine Brand World aufbaut, kann natürlich da Werte vermitteln. Es kann den Mitarbeitern und den Kunden ein Heimatgefühl schaffen. Und es ist nicht nur verkopft im Kopf, sondern es ist wirklich, man hat eine Verbindung zum Gefühl. Ja? Also, und man kann Gaming machen. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ganz viel Gaming. Mhm. Und wir Menschen lieben es ja auch zu spielen. Das ist einfach so. Und wenn es auch nur ganz simpel ist.
Ja. Es ist inzwischen ja die größte Entertainment-Industrie der Welt. Das Gaming hat das Kino und alle lange überholt. Sehr, sehr spannender Bereich. Für heute würde ich mal sagen, müssen wir leider einen Punkt machen, so langsam, um das Format nicht völlig ausarten zu lassen. Ich könnte mit dir noch Stunden weiter reden über das Thema Storytelling, über das Thema Welten erschaffen. Ich glaube, wir haben ein paar sehr, sehr spannende Punkte aufgreifen können, wie sich Storytelling weiterentwickelt hat, vom Format entwickeln, über Charaktere entwickeln, bis zum Welt entwickeln. Ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen, welche Vorteile das auch hat in so einem umfangreicheres Storytelling ein bisschen reinzugehen oder sich die Mühe zu machen, erst eine Welt zu erschaffen und dann in Formate reinzudenken. Ja, und ich danke dir viel mal für den Austausch, Marc.
Ich danke so herzlich für die Einladung. Es war mir so eine Freude und danke nochmal, dass ich hier sein durfte.
Damit verabschieden wir uns für diese Folge von allen, die da zugeschaut oder zugehört haben. Vielen, vielen Dank dafür. Abonniert doch unseren Podcast, folgt uns auf LinkedIn, auf Instagram. Besucht unsere Website www.lifelab.com und ich freue mich auf die nächste Ausgabe von BlaBlaLab. Bis bald.
Tschüss.